Ja, wir haben gerade eben ganz, ganz tolle Sachen über Gott gesungen, haben sie ihm zugesungen. Wir haben dieses Ja, das Gott zu uns gesagt hat, in unser Herz geschrieben, indem wir es ausgesprochen haben, indem wir es gesungen haben. Und jetzt möchte ich gern mit euch darüber nachdenken, wie es um unser Ja zu ihm bestellt ist. Denn dieses Ja Gottes zu uns schreit ja eigentlich nach einem Ja von unserer Seite. Das ist nicht immer so, dass dieses Ja erfolgt. Ich habe einen Predigttext für heute, der eigentlich aus dem Zusammenhang ist, wo Menschen dieses Ja schuldig geblieben sind. Die ungleichen Söhne, wir sehen gleich auch schon den Text, aus Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn, und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach: Ich gehe, Herr, und ging nicht. Jetzt wendet sich Jesus an die Zuhörer. Es sind Menschen, die gegen ihn waren. Es sind Pharisäer und Schriftgelehrte, so hießen sie. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm, und obwohl ihr es gesehen habt, reut es euch nicht nachträglich, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Jesus hat diese Bildrede, dieses Gleichnis den religiösen Leuten seiner Zeit gesagt, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und wir erfahren nur so viel aus der Reaktion, dass sie das für kein gutes Gleichnis gehalten haben. Sie legten auch keinen großen Wert darauf, noch weitere Beispiele solcher Gleichnisse zu hören. Jedenfalls schmiedeten sie am Ende Mordpläne gegen Jesus, so wie die Mafia. Denn sie fühlten sich völlig ungerecht behandelt. Klar hatten sie Ja zu Gott gesagt, so wie der Sohn in dem Gleichnis: Ja, wir gehen in den Weinberg. War nicht ihr Studium der Bibel der Beweis? Aber sie hielten sich auch für Männer der Tat. Sie dachten von sich: Klar, wir machen das auch, was wir sagen. Wir haben Ja gesagt und wir tun auch Ja. Also sie fühlten sich ungerecht behandelt. Wir erfahren auch so viel aus den Worten, die ich gerade eben gelesen habe, dass es darum geht. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Und wenn man bisher woanders seine Lebensmittel gesehen hat, als den Willen Gottes zu tun, ist man offensichtlich auf dem Holzweg. Dann heißt es, dann ist der erste Schritt Umkehr, Buße tun, so wie es die Zöllner und Jünger getan haben. Die haben ganz klar gesehen: Ja, wir haben bisher am Leben Gottes, am Willen Gottes vorbeigelebt, und sie sind umgekehrt. Und da waren sie dabei, die Pharisäer zu überholen. Wir kommen als Gemeinde von einer ganzen Reihe von Taufen her. Wenn wir mal so gucken, die letzten Sonntage, so in den letzten 4 Monaten, sind wir eine ganze Reihe von Taufen. Und jede Taufe, die wir gesehen haben, hat uns an unsere eigene Taufe erinnert. Bei wem war es nicht so? Also das, ja, da denkt man zurück: Wie ist es bei mir gewesen? Was für eine Freude das war. Und wir haben diese Freude auf ganz unterschiedliche Art und Weise gezeigt. Die einen stürmisch haben geklatscht und die anderen waren still ergriffen. Jeder hat es auf seine Art und Weise gezeigt. Gott sagt in Jesus Christus Ja zu uns. Das zeigt die Taufe. Und genauso wie Gott in Jesus Christus Ja zu uns sagt, sagen wir nun auch Ja zu ihm. Wir wollen für ihn allein leben. Wir wollen nach seinem Willen fragen in unserem Leben. Und das ist eine große Sache, ganz klar. Da ist die Freude groß. Kinder Gottes sind wir. Und es hat uns fast nichts gekostet. Wir sind drin, möchten wir mit Boris Becker sagen. Ich bin drin. Das Wesentliche ist passiert. Besser und mehr können wir ja gar nicht werden als eine Tochter Gottes oder ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes. Nein, das ist nur die halbe Wahrheit. Und weil es die halbe Wahrheit ist, ist es eigentlich verkehrt. Die Taufe ist nicht das Ende. Wir sagen es jedes Mal. Die Taufe ist nicht das Ende, sondern er ist der Beginn des Lebens mit Jesus, des Lebens mit Gott. Er ist nicht Punkt. Die Taufe ist nicht Punkt, sie ist ein Doppelpunkt. Das Gleichnis erinnert uns daran, dass es noch etwas gibt, was wichtiger ist, als Ja zu sagen. Nämlich das Ja tun. Das ist noch wichtiger. Es stimmt nicht, wenn einer sagt, Christen sind nicht besser. Sie sind nur besser dran. Also möglicherweise stimmt es ja, wenn einer das sagt, aber das wäre eine Tragödie, wenn das so wäre. Vor dem Hintergrund von diesem Gleichnis kann man das nicht sagen. Jesus sagt von seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn die Jünger nur ein bisschen flockiger drauf sind als alle die anderen Menschen um sie rum, dann kann das nicht funktionieren, Salz der Erde zu sein, Licht der Welt zu sein. Die entscheidende Frage, die Jesus in diesem Gleichnis uns stellt, ist, wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Nicht, wer hat sich am positivsten und überzeugendsten für den Willen des Vaters ausgesprochen, sondern wer hat den Willen des Vaters getan? Das ist unser Problem. Das kennzeichnet die Pharisäer von damals, das kennzeichnet die Menschen allgemein, das kennzeichnet aber auch uns. Und da uns Christen, es ist der Hang, dass was wir sagen, von dem zu trennen, was wir tun. Ich möchte mal bitten, die nächste Folie zu zeigen. Also wir trennen das, was wir sagen, das ist eine Sache, von dem, was wir tun. Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun, in der Praxis. Und zweitens, der Hang, das, was wir sagen, höher zu bewerten, als das, was im Stillen getan wird. Wenn nur die fromme Absichtserklärung stimmt, dann ist alles okay. Sagen und tun müssen aber dringend miteinander verbunden sein. Und da sind wir beim Thema eigentlich, weil das, wenn Sagen und Tun miteinander verbunden ist, dann nennt man das Verbindlichkeit. Neues Wort. Sagen und Tun gehören zusammen. Verbindlichkeit. Und die müssen miteinander verbunden sein. So sagt es Jesus. Ein verbindlicher Mensch ist einer, bei dem das, was er sagt, mit dem verbunden ist, was er tut. Und bei der Verbindlichkeit, die Jesus hier meint, geht es um den Willen Gottes. Absichtserklärung und Taten müssen miteinander verbunden sein. Den Worten müssen Taten folgen. Sonst sind wir unverbindlich. Nächste Folie. Aber was ist der Wille Gottes? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes sollte für uns der rote Faden in unserem Leben sein. Das, was so am Ende erkennbar ist. Ah, da war ein roter Faden, dem ist er gefolgt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Sie entscheidet darüber, auf welcher Baustelle ich in meinem Leben hauptsächlich tätig bin. Die Pharisäer hatten ja schon alles Mögliche getan. Sie hatten die Bibel studiert und sie haben versucht, ganz, ganz viele Gebote rauszukriegen, was das im Einzelnen bedeutet. Und sie haben versucht, das alles zu befolgen. Noch und noch überzuerfüllen, noch mehr zu tun, als was in der Bibel steht. Sie tun viel. Sie sind verbindlich, aber offensichtlich an der falschen Stelle verbindlich. Jetzt sage ich was sehr Bekanntes und Unaufregendes. Ich spreche nicht von Geheimnissen, wie vorhin im Lobpreisteil war von Geheimnissen Gottes die Rede. Ich sage kein Geheimnis, es ist offen. Sie sollten Ihr Leben in den Dienst der Liebe Gottes stellen. Das ist der rote Faden. Und das ist der rote Faden auch für uns. Wir sollten unser Leben in den Dienst der Liebe Gottes stellen. Von der Tat her. Worte und Taten gehören zusammen. Die Liebe ist der Kern aller Gebote. Solange ich in der Lage bin zu lieben, lebe ich nicht umsonst. Hat mein Leben zutiefst Sinn. Es kann der rote Faden sein, auch wenn ich schwach bin und krank und alt. Jesus drückt sich bildmäßig aus. Die Söhne sollen in den Weinberg gehen. Sie sollten Früchte ernten. Und bei Weinberg denke ich nicht so sehr an elende, schwere Schufterei unter der prallen Sonne, sondern ich denke an die Früchte. Ich denke an Früchte, von denen wir auch sonst in der Bibel lesen, im Neuen Testament, Früchte, die der Geist wachsen lässt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, viele andere Dinge mehr. Das sind alles Spielarten, alles Aspekte, Gesichtspunkte der Liebe. Die Liebe zum Nächsten und zu Gott ist der rote Faden im Leben von Christen. Hoffentlich. Ich will jetzt nicht den Mund zu voll nehmen. Hoffentlich ist es so. Wenn die Liebe nicht mehr der rote Faden ist, dann kann ganz viel passieren in meinem Leben. Ich kann viel tun und machen, aber es ist alles gravierend verrutscht. Dann gilt es, den Faden wieder aufzunehmen. Dann gilt es, Buße zu tun, nicht anders als Zöllner und Sünder und Huren. Es ist nicht wichtig, dass ich Purzelbäume schlagen kann wie ein Akrobat. Es ist nicht wichtig, dass ich singen kann wie Pavarotti. Wichtig ist, was im Verborgenen geschieht. Dass ich daran arbeite, mein Ja zu Gott, das vielleicht ganz laut ist, auch ein Ja, das vielleicht ganz leise ist, folgen zu lassen. Wichtig ist, dass ich in Sachen Liebe verbindlich bin, dass ich liebevoll verbindlich bin. Da war dieser Zöllner, ein Oberzöllner sogar, hatte viele Menschen über den Tisch gezogen. Zachäus war sein Name und er ist Jesus begegnet und er hat es unmittelbar verstanden. Jetzt sind keine großen Worte gefragt. Jetzt muss ich mich nicht erstmal hinsetzen und ein Buch schreiben. Jetzt ist dran, dass ich den Schaden wieder gut mache, den ich angerichtet habe. Wir brauchen dringend Verbindlichkeit. Wir brauchen diese Verbindlichkeit in der Liebe. Liebevolle Verbindlichkeit. Leider ist diese Verbindlichkeit Angriffen ausgesetzt. Und da möchte ich mal die nächste Folie haben. Zwei Hauptangriffe auf die Verbindlichkeit, auf die liebevolle Verbindlichkeit, so müsste ich eigentlich sagen. Ist nicht ganz vollständig in der Überschrift. Der erste Angriff ist, in unserer Gesellschaft gelten Worte mehr als Taten. Das zeichnet uns aus. Gerade in unserer heutigen Zeit, in unserem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert. Hauptsache Worte. Ob da noch irgendwann mal Taten folgen, das ist erstmal gar nicht so wichtig. PR ist wichtig. Reklame ist wichtig. Die Leute jetzt zu beeindrucken, sie jetzt zu fesseln, sie jetzt zu überzeugen. Das ist wichtig. Etwas zu sagen, was sie vom Hocker reißt, das ist wichtig. Unvergesslich der Ausspruch vom alten Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wer die flottesten Sprüche macht, der kommt am besten raus. Egal, ob es in der Wirtschaft ist oder auch in der Politik. Aber Versprechungen ändern nichts an den Zuständen. Sie ändern nichts am Leben. Sie ändern nichts an der Welt. Sie lassen sie so, wie sie ist. Dein Name werde geheiligt. So beten wir. Sehr oft sogar. Dein Name werde geheiligt. Wenn das doch so wäre. Der Name von diesem herrlichen Gott, der Ja zu uns sagt. Und der auch Taten folgen lässt. Der seinen Sohn für uns hingibt, dass er stirbt am Kreuz. Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe. Dass alle Menschen zur Erkenntnis Gottes kommen. Das ist die Veränderung, die die Welt ganz, ganz dringend braucht. Das geschieht durch beharrliches Gebet und durch liebevolle Verbindlichkeit. Und jetzt komme ich auf einen ganz praktischen Bereich zu sprechen, nämlich den Bereich der Dienste in der Gemeinde. Wir haben ganz, ganz viele Dienste in der Gemeinde, allein hier im Gottesdienst. Wie viele Menschen haben hier beigetragen, dass das gelingt? Teilweise haben wir die Dienste noch nicht einmal gesehen oder wahrgenommen. Hoffentlich haben viele, auch was den Dienst angeht, ihren Platz eingenommen in der Gemeinde. Für die Taufbegleitung ist das immer auch ein ganz wichtiger Punkt, mit denen, die gerade getauft worden sind, zu überlegen, was kann mein Platz in der Gemeinde sein? Denn die Gemeinde ist ja nicht ein Verein, die Gemeinde ist ein Körper. Es ist der Leib Christi. Und jedes Glied an diesem Leib hat seine Funktion. Wenn diese Funktionen nicht wahrgenommen werden, dann kann es nicht funktionieren. Es gibt viele, viele spannende Sachen, wo man mitmachen könnte. Es gibt manchmal auch Stellen, wir haben es schon oft erlebt, in der Gemeinde, wo wir händeringend um Mitarbeiter geworben haben und gehofft haben, es möchten sich doch welche ansprechen lassen. Hoffentlich ist es so, dass sich welche ansprechen lassen, mit ihrer Gabe ihr Teil dazu beisteuern. Aber Vorsicht, denn da lauert auch schon der zweite Angriff auf die liebevolle Verbindlichkeit. Und das habe ich mal mit so einem Fremdwort ausgedrückt, nämlich dem Fremdwort Multitasking. Viele wissen gar nicht, was es ist. Also vor einiger Zeit hat man noch gesagt, ja, es wird immer alles schneller. Früher war irgendwie alles langsamer und alles übersichtlicher. Dann wurde immer alles schneller. Und jetzt haben wir diese Zeit, wo alles immer schneller wurde, schon hinter uns gelassen. Jetzt geht es darum, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Also noch eins drauf, noch eine Dimension mehr. Wir leben in einer Zeit des Multitasking. Möglichst 1000 heiße Eisen im Feuer zu haben. Multitasking sieht gut aus. Die hässliche Kehrseite ist, dass Multitasking zur Unverbindlichkeit führt. Es macht verbindliche Menschen, Menschen, die von Natur aus verbindlich sind, denen das irgendwo im Blut liegt, ihre Sache gut zu machen, es macht aus ihnen unverbindliche Menschen. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass du möglichst viele Sachen machst. Vielleicht ist es sogar schädlich, wenn du ganz viele Sachen auf einmal machst. Es könnte zu Lasten der liebevollen Verbindlichkeit gehen. Vielleicht schaffst du das eine Weile, die Verbindlichkeit noch aufrecht zu erhalten. Aber das Liebevolle, das geht dir verloren. Die Funktion, die scheint uns erstmal ganz wichtig zu sein, dass alle Termine abgedeckt sind. Aber in Gottes Augen ist das gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist die Liebe. Und das Wesentliche geht uns verloren, wenn wir nur noch in der Lage sind, Termine abzudecken. Was passiert, wenn jemand statt zwei Sachen, die er ganz gut machen kann, vier Sachen macht, die er nur zur Hälfte ausfüllt, wo die Verbindlichkeit vielleicht noch gegeben ist, aber nicht die Liebe? Wenn es irgendwo klemmt in den Gruppen, wenn es nicht richtig läuft, wenn Irritationen hochkommen, wenn Müdigkeit bei Leitern entsteht, dann hängt das nicht selten damit zusammen, dass die Einzelnen einfach bei zu vielen Sachen mitmachen. Da kann keine liebevolle Verbindlichkeit und damit auch keine Freude beim Mitarbeiten aufkommen. Jesus spricht vom Weinberg. Weinberg, erster Aspekt, es geht um Liebe hier, Früchte des Geistes. Zweiter Aspekt von dem Weinberg, Wein in der Bibel, im Alten Testament immer auch ein Sinnbild für Freude. Da hat es mit Freude zu tun. Freude darf unser Leben prägen, auch wenn wir einen Dienst tun. soll unser Leben prägen. Die Vielzahl der Aktivitäten zurückzuschrauben, das Leben zu entschleunigen, kann uns dabei helfen, das Wesentliche nicht aus dem Blick und die Freude aus dem Herzen zu verlieren. Das Wesentliche ist die Liebe zu Gott und den Menschen. Die Programme und Dienste, die wir haben wir eine ganze Menge davon, die sollen dazu helfen. Die sollen das unterstützen. Und diese Programme und Dienste, die sind so sinnvoll, wie sie dazu beitragen. Wenn sie nicht mehr dazu beitragen, dann verfehlen sie ihren Sinn. Freude ist eine Frucht des Geistes, eine Weise, wie sich die Liebe zeigt. Die Liebe zu den Menschen kann man ganz unterschiedlich ausdrücken. In einer der Gruppen unseres Kindergottesdienstes war es vor einiger Zeit mal das Thema, die 5 Sprachen der Liebe, dass man so Liebe auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrücken kann. Und dazu gehört außer der Freude noch eine ganze Menge mehr dazu. Wir sehen mal die nächste Folie. Ich habe so verschiedene Aspekte gefunden. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Freundlichkeit, Höflichkeit, positiv mit Konflikten umgehen. Geh nicht gleich in die Luft wie das HB-Männchen, sondern kann positiv damit umgehen. Zuhören können, Wertschätzung äußern, Anerkennung und Lob geben und auch annehmen. Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Vergebungsbereitschaft, Gastfreundschaft, Offenheit, Achtung vor dem anderen, Kontaktfähigkeit. Ich möchte mit dieser Predigt einfach Mut machen, in der Mitarbeit das richtige Maß zu finden. Also wir vielleicht überhaupt erstmal einen Dienst anzunehmen, verbindlich zu werden, dem Ja, das einmal gesagt wurde, auch eine Tat folgen zu lassen. Das ist das eine. Das andere aber auch das richtige Maß zu finden, nicht zu viel zu tun. Wenn diese Dinge hier nicht mehr drin sind, die Eigenschaften, die hier auch auf der Folie stehen, wenn das nicht geht, weil es einfach alles so stressig ist oder weil die Zeit bei den vielen Sachen, die bei mir laufen, nicht ausreicht, dann ist es höchste Zeit, den Terminkalender abzuspecken. Das ist ein Alarmzeichen. Entscheidend ist, das Wesentliche, den roten Faden im Leben im Blick zu behalten, sich nicht blenden zu lassen von Funktionen oder von einem wohlgefüllten Terminkalender. Ich habe eine kleine Geschichte, die ich noch zum Schluss vorlesen möchte zum Thema Verbindlichkeit. 3 Frauen wollten Wasser holen am Brunnen. Nicht weit davon saß ein alter Mann und hörte zu, wie die Frauen ihre Söhne lobten. Mein Sohn, sagte die erste, ist so geschickt, dass er alle hinter sich lässt. Mein Sohn, sagte die zweite, singt so schön wie die Nachtigall. Es gibt keinen, der eine so schöne Stimme hat. Und warum lobst du deinen Sohn nicht? Fragte sie die dritte, als sie schwieg. Er hat nichts, was ich loben könnte, entgegnete sie. Mein Sohn ist nur ein gewöhnlicher Knabe. Er hat nichts Besonderes an sich und in sich. Die Frauen füllten ihre Eimer und gingen heim. Der alte Mann ging langsam hinter ihnen her. Die Eimer waren schwer und die abgearbeiteten Hände schwach. Deshalb machten die Frauen eine Ruhepause, denn der Rücken tat ihnen weh. Da kamen ihnen 3 Jungen entgegen. Der erste stellte sich auf die Hände und schlug Rad um Rad. Die Frauen riefen, welch ein geschickter Junge! Der zweite sang so herrlich wie die Nachtigall, und die Frauen lauschten andachtsvoll und mit Tränen in den Augen. Der dritte Junge lief zu seiner Mutter, hob die Eimer auf und trug sie heim. Da fragten die Frauen den alten Mann, was sagst du zu unseren Söhnen? Wo sind eure Söhne? Fragte der alte Mann verwundert. Ich sehe nur einen einzigen Sohn. Ein Akrobat, ein Sänger und ein Sohn. Der Letzte hatte verstanden, was Liebe ist. Lass uns das auch verstehen. Amen.